Genau, das Thema ist Grenzverschiebung im Weltall, Ursula K. Le Guin und ihr Heinrich-Zyklus. Was hier übrigens vor mir liegt, ist größtenteils ihr Heinrich-Zyklus. Falls ihr euch fragt, warum ich nicht den Tisch aufgeräumt habe, das sind meine Talismänner für den Vortrag, die beruhigen mich so, aber ja, genau. Ich möchte ein bisschen ein Bild von einer Autorin. Können wir vielleicht die Tür hier rechts ran machen? Geht es mit dem trotz des Kabels? Weil ich habe hier so den Baulärm auf den Ohren. Genau, also ich möchte ein bisschen ein persönliches Bild von der Autorin zeichnen. Können wir vielleicht dann auch mit dem Kaffee pausieren? Sorry. Die mir in den letzten Monaten sehr vertraut geworden ist, dadurch, dass ich sehr viel von ihr gelesen habe und angehört habe. Wie schon gesagt, ich will sie eher vorstellen, das wird jetzt keine tiefe theoretische Auseinandersetzung mit ihrem Werk und jetzt irgendwie keine große Ideologiekritik, dazu lade ich quasi euch selber ein oder wir können dann später bei einem Bier oder was weiß ich darüber reden. Also zum Anfang, ich bin oft überrascht, dass sie keiner kennt und ich glaube, das ist so eine Art Verzerrung, die man hat, wenn man Science-Fiction-Fan ist. Weil sie tatsächlich innerhalb der Science-Fiction eine sehr große Nummer ist. Also sie hat, also es gibt zum Beispiel den Hugo Award, was der große Science-Fiction-Award ist, und da ist sie trägt sie den Rekord, was die Anzahl der Preise betrifft. Genau, aber das ist wahrscheinlich wirklich eine Verzerrung, die ich da habe in meinem Kopf. Und ich möchte die so ein bisschen ausgleichen. Ich kannte sie nämlich selber auch lange nicht, also keine Scham. Genau, wie bin ich auf sie gekommen? Es gab mal hier im Club Zukunft eine Flyer-Reihe, die hieß Denkerinnen und Denker der Zukunft. Und meine Idee war quasi, also es ist auch so, sorry, dass ich da Binarität reproduziert habe übrigens, quasi abwechselnd männlich-weiblich jemand zu präsentieren, und es war sehr schwierig, Frauen zu finden, und Ursula K. Le Guin ist auf jeden Fall eine, die mir da schnell aufgefallen ist. Ja, und eben, ich habe dann angefangen, mich mit ihr zu beschäftigen, und das hat mich tatsächlich sehr fasziniert, was sie geschrieben hat, und ich wusste halt überhaupt nichts und habe dann so gedacht, wow, das ist tatsächlich eine sehr intelligente, sehr spannende Frau. Und es gibt eine Brücke, das ist mir jetzt noch aufgefallen, zu dem Vortrag von Margarete Zimmermann am Montag. Und zwar hat da Christine de Pizan eine Aussage getroffen, dass sie sich als Schriftstellerin als Mann empfindet. Und da gibt es nämlich das erste Zitat auf deinem Zettel.
Ich bin ein Mann. Jetzt meinen Sie vielleicht, ich würde mein Geschlecht verwechseln oder ich wollte Sie für dumm verkaufen, denn mein Vorname endet mit einem A und ich besitze 3 Büstenhalter und habe 5 Schwangerschaften hinter mir. Und Ihnen fällt vielleicht auch sonst noch allerlei an mir auf, lauter kleine Details. Doch Details zählen nicht. Wenn wir von Politikern irgendetwas lernen können, dann, dass Details nicht zählen. Ich bin ein Mann. Und ich möchte, dass Sie das glauben und mir als Tatsache abkaufen, genau wie ich es viele Jahre getan habe. Sehen Sie, als ich in der Zeit der Meder- und der Perserkriege aufwuchs und als ich kurz nach dem 100-jährigen Krieg studierte und als ich meine Kinder während des Koreakrieges, des Kalten Krieges und des Vietnamkriegs großzog, gab es keine Frauen. Frauen sind erst jüngst erfunden worden. Ich bin Jahrzehnte vor der Erfindung der Frauen geboren. Gut, wenn sie auf pedantischer Genauigkeit bestehen, wurden Frauen bereits mehrmals an ganz verschiedenen Orten erfunden. Doch die Erfinder wussten schlicht nicht, wie sie ihr Produkt verkaufen sollten. Ihre Vertriebsmethoden waren primitiv und ihre Marktforschung gleich null. So hat sich die Idee natürlich nie richtig durchgesetzt. Selbst wenn ein Genie dahinter steht, muss eine Erfindung ihren Markt finden. Und es schien lange Zeit, als wäre mit der Idee Frau nicht einmal der geringste Profit zu machen. Modelle wie die Austin und die Bronte waren zu kompliziert, über die Soufrette wurde nur gelacht und die Wolf war ihrer Zeit viel zu weit voraus. Daher gab es, als ich geboren wurde, tatsächlich nur Männer. Menschen waren Männer. Sie hatten alle dasselbe Pronomen, seines. Also bin ich auch einer. Ich bin er, wie in, wenn jemand eine Abtreibung wünscht, muss er dazu in einen anderen Staat fahren. Oder ein Schriftsteller weiß, wie die Butter aufs Brot kommt. Das bin ich, der Schriftsteller. Er. Ich bin ein Mann.
Dankeschön. Also das stammt aus einem sehr lesenswerten Essay, das ist nur der Anfang, eben über ihre Identität als Schriftstellerin. Und in diesem Sinne war sie quasi doppelt betroffen. Also sie hat in den 1950er Jahren angefangen, Science-Fiction zu schreiben oder Fantasy-Literatur, wo sie natürlich erstmal als Autorin generell in eine rare Spezies gekommen ist und dann noch in ein Genre gekommen ist, was sehr männlich geprägt war. Da kommen wir gleich noch drauf zurück. Da ist sie übrigens nochmal in jungen Jahren. Bevor wir weitermachen, nochmal kurz einen biografischen Einstieg. Ursula K. Le Guin ist nämlich die Tochter von Alfred und Theodora Kröber. Das sind beides Anthropologen, Anthropologinnen, die in Berkeley, in der kalifornischen Universitätsstadt, gelebt und gelehrt haben. Und die haben, also sie ist das Kind aus der zweiten Ehe von denen. Sie hat noch zwei oder drei Brüder. So, genau, also sie hat noch Brüder. Und sie ist in einem stark akademischen Haushalt offensichtlich groß geworden. Die Eltern, das ist noch ein kurzer Exkurs, die haben sich in ihrer Tätigkeit als Anthropologin sehr mit der indigenen Bevölkerung, vor allem von Kalifornien, aber der ganzen USA beschäftigt. Und der Vater war relativ bekannt für seine Arbeit mit Ishi. Und Ishi, das ist eine relativ tragische Geschichte, das ist ein Angehöriger des Stammes der Yahoo, die in Kalifornien gelebt haben. Und die wurden in einem Massaker 1856 fast vollkommen ausgelöscht. Und es gab aber quasi noch die Familie von Ishi, die aber dann über 50 Jahre, glaube ich, versteckt in der Wildnis gelebt haben. Also niemand wusste, dass die existieren. Die konnten auch kein Englisch. Und nach 50 Jahren ungefähr ist der Ishi aufgetaucht und war auf einmal in einer amerikanischen Stadt, saß der am Straßenrand. Und dann wurde er, glaube ich, tatsächlich verhaftet erst oder irgendwie in Gewahrsam genommen. Und er konnte halt sich nicht ausdrücken und kam deswegen dann nach Berkeley zu diesem Institut für Anthropologie. Und eben Alfred Kröber gehörte zu dem Team von Anthropologen, die sich dann mit ihm beschäftigt haben und die Sprache gelernt haben und ihn quasi betreut haben. Und das ist übrigens weit bevor Ursula K. Le Guin geboren wurde, also noch in der Zeit der ersten Ehe. Und das Buch, was jetzt auf der anderen Seite zu sehen ist, das ist das Buch, das Theodora Kröber geschrieben hat, also die Mutter von Ursula K. Le Guin. Sie hat Ishi nie kennengelernt und hat aber quasi diese Erfahrungen aufgezeichnet. 5 Jahre später, nachdem er aufgetaucht ist, ist Ishi tatsächlich an Pocken gestorben, also so die westliche Zivilisationskrankheit. Ich nehme mal schnell einen Schluck. Ursula K. Le Guin hat dieses Aufnehmen von Ishi später als imperialistischen Akt, also quasi ein imperialistisches System eingebettet, aber quasi aus der persönlichen Motivation ihres Vaters als Akt von Barmherzigkeit. Also es war halt quasi so diesen Widerspruch, den sie da irgendwie immer drin gesehen hat, dass es halt dieser Berkeley-Professor diesen Wilden betreut. Also sie hat auch sehr diesen Untertitel kritisiert, A Biography of the Last Wild Indian in North America. Ansonsten soll das Buch sehr zu empfehlen sein. Genau. Und diese Erfahrung hat Ursula K. Le Guin, glaube ich, sehr geprägt. Und außerdem waren die Eltern auch tatsächlich sehr aktivistisch, was die Rechte der indigenen Bevölkerung in den USA betrifft. Und das war sehr wichtig für Ursula K. Le Guin, so aufzuwachsen, in konstanten Kontakt mit Menschen aus der indigenen Bevölkerung. Also es war quasi nicht die einzige Person. Teilweise haben halt Leute auch bei denen im Haus gelebt und also quasi es gab halt immer einen starken Austausch. Genau. Also das wird diese anthropologische Perspektive, dieser direkte Kontakt wird für ihr Werk immer sehr prägend sein. Ansonsten hatte ich ja schon gesagt, ihr eigenes Leben war sehr ruhig, sehr bürgerlich, akademischer Hintergrund. Gleichzeitig waren in ihrem Haushalt auch immer bekannte Akademikerinnen und Akademiker zu Besuch, also zum Beispiel Robert Oppenheimer, der dann später zum Vorbild von einem Hauptcharakter in ihrem Buch werden sollte, von Scheweck in Freie Geister. Wenn man sie über ihre Kindheit reden hört, fällt vor allem auf, dass sie wahnsinnig viel gelesen hat. Also das ist wirklich, also man hat das Gefühl, es gibt eigentlich nichts, was die schon mit 9 oder so durchgelesen hat. Und dazu kam auch, dass sie mit ihren Brüdern tatsächlich immer auch Science Fiction gelesen hat. Also das sind hier die Thrilling Wonder Stories, das ist so ein, also das war ein sehr wichtiges Magazin in der frühen Zeit oder in der goldenen Zeit des Science Fictions. Und das hat sie auch immer mitgenommen. Sie hat dann später selber einen Bachelor, Achtung, Verbindung zu Pisan, über französische Renaissance-Literatur gemacht und italienische Literatur, ihren Master dann in Französisch tatsächlich. Sie hat dann angefangen zu promovieren und dann kam, das Bild muss ich leider mit reinnehmen, hat sie auf einer Kreuzfahrt Charles Le Quin kennengelernt, ihren Ehemann, mit dem sie dann quasi bis zum Schluss zusammen war. Und also das Tragische war quasi, dass sie gesagt hat, mit dieser Ehe hat sie keine Zeit mehr für ihre Promotion gefunden oder hat damit ihre Promotion abgebrochen tatsächlich. Und war dann bis auf spätere Lehraufträge wieder, war sie aus der akademischen Karriere raus. Und dann kamen 3 Kinder in den, also Sprung 1950er Jahre, was es ihr nochmal schwerer gemacht hat, angefangen zu schreiben. Sie hat übrigens, das habe ich jetzt vergessen, mit 11 ihre erste Kurzgeschichte an so ein Science-Fiction-Magazin geschickt, die leider abgelehnt wurde. 10 Jahre später wurde dann die erste Geschichte wieder angenommen. Genau, also übrigens, was die da essen, das ist so ein Preis von dem James Tiptree Award. Sagt jemand James Tiptree was? Das ist auch eine Science-Fiction-Autorin, die sehr lange unter diesem Pseudonym geschrieben hat. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, dieser James Tiptree Award ist quasi ein Preis, der tatsächlich für feministische und queere Science-Fiction-Literatur vergeben würde. Ja, da ist sie nochmal. In den 1950er Jahren hat sie dann angefangen zu schreiben. Und am Anfang hat sie Bücher geschrieben, die unter dem Titel Orsinia-Romane bekannt sind. Das sind Bücher, die in einem fiktiven europäischen Land spielen. Also ich habe das selber nie gelesen, aber das startet im Mittelalter, im frühen Mittelalter und geht bis irgendwie ins 21. Jahrhundert. Und sie hat es quasi immer weiter fortgesetzt. Dann wurde ihr aber gesagt, dass diese Literatur sich sehr schwer in ein Genre einordnen lassen kann und dass sie deswegen so ein bisschen eindeutiger schreiben sollte. Und so kam es dazu, dass sie angefangen hat, Science Fiction zu schreiben. Das ist jetzt ein kleiner Sprung, sage ich gleich was dazu. Ihr erstes Buch, das sie veröffentlicht hat, ich habe es gerade. Genau, ihre erste Kurzgeschichte heißt übrigens April in Paris. Die ist 1962 in so einer Sammlung erschienen. Genau, und ihr erster Roman, den sie geschrieben hat, jetzt darf ich ja endlich mal nach vorne greifen, das ist Rocannons Welt. Und das ist ein Roman, der tatsächlich schon in diesem Heinisch-Universum spielt, über das ich gleich noch reden werde. Und das ist jetzt hier eine Zusammenfassung ihrer ersten 3 Romane, die sie geschrieben hat, Ende der 60er Jahre, Rocannons Welt, das 10. Jahr, die Stadt der Illusion, die sind sehr spannend, weil die eine Mischung aus Fantasy und Science-Fiction sind. Also es ist ein ganz interessanter Genre-Mix, den sie da macht. Was wir hier jetzt sehen, ist A Wizard of Earthsea, beziehungsweise auf Deutsch Erdsee. Das ist quasi auch eine Sache, die so ein bisschen unter den Tisch fällt, aber sie ist quasi auch eine der wichtigeren Autorinnen der Fantasy mit dieser Erdsee-Geschichte, die sie in Ende der 1960er angefangen hat zu schreiben und über die Jahrzehnte tatsächlich fortgesetzt hat. Das sind interessanterweise, das ist ein Motiv, was sich bei ihr immer wieder finden lässt, dass sie sich wirklich sehr extrem reflektiert. Also sie schreibt sehr stark über ihre eigene Literatur. Und das ist auch sowohl bei dem Heinrich-Zyklus als auch bei dem Erdsee-Zyklus sind die Protagonisten tatsächlich erst männlich. Und sie hat dann erst in den 70er, 80er Jahren angefangen, weibliche Protagonistinnen zu machen. Das ist bei Erdsee auch so. Das sind drei Bücher, in denen es quasi um einen Zauberer geht und das vierte Buch ist dann quasi nochmal das Ganze aus einer weiblichen Perspektive reflektiert. Sie begründet das irgendwie ganz komisch, warum sie das gemacht hat, also auch mit Selbstkritik, aber sie sagt ja irgendwie, dass sie Männer als die treibenden Figuren der Weltgeschichte beschreiben wollte und das dann aber auch gleichzeitig, also es klingt jetzt so ein bisschen flach, sie meint es irgendwie anders, als es klingt, aber das ist eine Sache, hinter die ich auch nie wirklich gestiegen bin, um ehrlich zu sein, warum sie das gemacht hat. Genau, also das, und um das zusammenzufassen, also quasi nach den 50er Jahren kamen 60 Jahre literarische Tätigkeit, in denen sie Gedichte, Romane, Kurzgeschichten, sehr viele sehr lesenswerte Essays auch geschrieben hat. Zum Beispiel, was ich jetzt in der Vorbereitung gehört habe, vielleicht hören wir dann auch noch rein, ist The Wave in the Mind. Das ist eine Sammlung von Texten, von denen aber sehr viele ums Schreiben gehen und um Wortrhythmus. Und das ist sehr zu empfehlen für alle Leute, die selber schreiben. Und sie hat halt wahnsinnig viele Hugo Awards, was sie schon gesagt hat, und Nebula Awards und Punkt, Punkt, Punkt. Das sind die in Zahlen 8 Hugo Awards, 6 Nebula Awards. Das sind die zwei wichtigsten Awards des Science Fictions, 22 Locus Awards und 2003 wurde sie als zweite Frau mit dem Titel Grandmaster of Science Fiction and Fantasy Writers of America geehrt. Ja, 2003 die zweite Frau, okay. Kommt gleich wieder drauf zurück. Interessant ist übrigens auch, dass sie selber auch in diesem Team von den Hugo Awards sehr aktiv war oder als Stimme und es sollte, ich glaube, in den 70er Jahren ein Preis an Stanislaw Lem gehen, wo sich aber viele Leute dagegen ausgesprochen haben, weil er aus der aus Polen kam, also quasi aus dem Ostblockland. Und sie hat dann im Zuge hat sie ihren eigenen Preis abgelehnt und hat gesagt, irgendwie, ich kann nicht ein Buch über Toleranz veröffentlichen, wenn wir quasi auf so einer blöden Basis jemand ablehnen. Also sie war tatsächlich, jetzt mal nochmal eingeschoben, wirklich eine Autorin, wo immer sehr viel Haltung in allen Interviews, in allen Gesprächen, die sie geführt hat, in allen Texten drin war. Ich möchte sie mal so ein bisschen in die Science Fiction einordnen, ohne das jetzt wirklich sinnvoll machen zu können. Le Guin wird heute in eine Phase des Science Fiction eingeordnet, die als New Wave bezeichnet wird. Wie die Bezeichnung schon nahelegt, handelt es sich dabei um eine Erneuerungsbewegung des Genres. Vorausgegangen war das, was man als goldenes Zeitalter der Science Fiction bezeichnet. Da vorher kommt übrigens die Proto-Science-Fiction, wenn man so ein bisschen Science-Fiction-Geschichte, also da erzählt man sowas wie Wells oder, wie heißt der? Aus Frankreich, ich habe gerade einen Aussetzer. Jules Verne. Genau. Und dann kam die goldene Phase, das ist Hugo Gernsback. Hugo Gernsback war sowohl ein Autor als auch ein Herausgeber. Quasi, man nennt auch diese frühe Phase das Gernsback-Campbell und dem Universum, weil das wirklich die zwei wichtigen Figuren, zumindest in den USA, waren. Diese Zeit war, in dem, wie erzählt wurde, wirklich sehr von so Heldengeschichten geprägt, also tatsächlich Helden, in dem Fall auch männlich primär. Es geht um Kampf mit Aliens, also wirklich diese ganzen Tropes, die man so im Kopf hat, wenn man an frühe Science Fiction denkt, irgendwie, was wir auch vorhin hier schon, ich mach mal kurz zurück, dieses irgendwie die Frau gefangen in der, weiß nicht, Glühbirne. Und das Alien ist irgendwie ein fieses Monster. Also so diese klassischen Bilder. Aber man tut auch der Zeit, glaube ich, nicht ganz recht, wenn man das auch darauf reduziert. Es gab hier zwei Männer, die sich offensichtlich sehr ähnlich sehen. Links oben ist Asimov, falls das jemand was sagt, Isaac Asimov. Und rechts unten, das ist Ray Bradbury. Und das sind jetzt mal zwei Personen, die ich ausgewählt habe, die für einen Übergang zu dem, was ich jetzt als New Wave bezeichnet habe, stehen. Das sind Leute, die tatsächlich, also Asimov ist ja vor allem über sein Nachdenken über künstliche Intelligenz bekannt. Bradbury war, der wurde oft so, Dietmar Dart hat irgendwie gesagt, der traurige Poet des Science Fiction, also quasi jemand, wo es sehr viel schon so um sehr viel schon zurückreflektiert wurde auf die Art und Weise, wie eben diese Science-Fiction-Welten so männlich heroisch waren, und er hat quasi das immer auch mit so einem Scheitern verbunden. Also es wäre jetzt Quatsch, das jetzt nur so platt darzustellen. Aber ich habe jetzt gedacht, wie ist denn die weibliche Seite des Science-Fictions, und das kann ich überhaupt nicht darstellen, aber übrigens, ja, das habe ich jetzt, da habe ich nicht in der Reihenfolge gehört, das sind so zwei Protagonistin des New Wave. Links oben, das ist Harlan Ellison, sehr spannender Autor. Und rechts unten, das ist die bereits erwähnte Joanna Russ. Die feministische Sozialistin war von gestern, von Veronika Kracher. Die New Wave Science Fiction? Die New Wave Science Fiction hat A, die literarischen Formen geändert und aktualisiert, also hat halt postmoderne Schreibweisen sehr collagenartig oft geschrieben, also gerade auch Joanna Russ, das ist oft, dass man irgendwie, dass sie sehr springt und dass man irgendwie die Motive sehr spontan kommen. Also es ist halt wirklich eine sehr, sehr moderne, sehr avantgardistische Literatur geworden. Die Themen sind viel politischer geworden, und zwar politisch liberaler, also quasi die waren, vorher war es auch politisch, aber teilweise auch sehr konservativ, tatsächlich waren mehr nicht weiße männliche Personen am Start im Genre. Nicht männliche Personen waren eigentlich schon relativ früh im Genre dabei. Kurzes Ratespiel, erst schwer zu erkennen. Weiß jemand, wer links ist? Ja, genau. Also hier haben wir Mary Shelley, die ja immer als die Mutter des Genres betrachtet wird. Frankenstein, also schon früh im 19. Jahrhundert. Weiß jemand, wer das rechts ist? Weiß es jemand? Sonst hast du die Chance, Nummer 2 vorzulesen. Also ist so ein bisschen fies, aber.
Hier für die Zitat einfach von Suchner, Drohne, Halten,
Kiesen von Wildnis und Zettel. Dankeschön. Ich wollte es jemand anders vorlesen lassen. Das ist Bertha von Suttner, und die, also eine interessante Anekdote, weil das sehr typisch für das Thema ist. Bertha von Suttner hat, kennt ihr die? Die ist eigentlich, die war auf irgendwelchen Gedenkmünzen und überall sieht man die. Die hat ein Buch rausgebracht, ungefähr zur Jahrhundertwende, 19. bis 20. Jahrhundert, das heißt das Maschinenzeitalter. Das war so ein Blick nach vorne. Und sie erzählt eine Anekdote, ich weiß nicht mehr, wo ich das genau her habe, aber dass sie an einem Dinner sitzt und zwei Männer neben ihr sich über das Buch unterhalten. Und sie will sich in das Gespräch einmischen, und ihr wird halt gesagt, als Frau verstünde man nichts davon. Also das ist so, vielleicht so eine kleine Anekdote, die es illustriert. Genau, also bloß mal so als Vorerzählung. Es gab ein paar bekannte Namen an der Stelle, wo Ursula K. Le Guin selber in die Science Fiction, also weibliche Namen, als sie dann selber eingestiegen ist. Genau. Aber sie ist eingestiegen und zwar mit dem Heinrich-Zyklus. Jetzt wird es so ein bisschen nerdig, Science-Fiction-mäßig. Also jetzt muss ich mal erklären, was das überhaupt, was Heinrich-Zyklus bedeutet. Also erstmal der Begriff Zyklus ist ein Begriff, der im Science-Fiction sehr häufig vorkommt. Das ist ein zusammenhängendes Erzähluniversum mit wiederkehrenden Charakteren, Helden, Voraussetzungen quasi für die Geschichte. Also Dietmar Dart sagt übrigens dazu Neck-Induktion, negative Induktion, also quasi eine bestimmte Parameter, die man setzt, um im Science-Fiction die Geschichte zu erzählen, also bestimmte Voraussetzungen. Beispiele dafür, die bekannter sind, sind Dune, vielleicht auch Star Trek, also quasi so ein zusammenhängendes Universum. Und an der Stelle habe ich mir natürlich auch selbst ein Ei gelegt, weil Ursula K. Le Guin sehr betont, dass ihre eigene Arbeit kein Zyklus im eigentlichen Sinn ist. Also man kann das nicht konsistent zusammenbringen. Also es gibt vage Verbindungen und ich finde eigentlich beim Lesen sind die gar nicht so vage. Also man kann sehr viele Dinge klar zeitlich einordnen, aber es gibt sehr viele Sachen, die sie im Dunkeln lässt. Also im Gegensatz zu, wenn man heute jetzt irgendwie so Hintergrundgeschichte, da gibt es ja so tausend Enzyklopädien im Internet zu irgendwie Doctor Who, welcher Randcharakter hat welche Hintergeschichte und ich glaube, das lässt sich bei ihr ein bisschen schwerer machen. Aber worum geht es beim Heinrich-Zyklus? Warum heißt es eigentlich Heinrich? Auf Deutsch könnte man das übrigens mit SCH schreiben, also das ist ein Adjektiv. Es geht darum, dass die Menschheit von dem Planeten Hain stammt und dort vor mittlerweile vielen, vielen Millionen Jahren entstanden ist. Von dem Planet Hain aus wurde die ganze Galaxis, oder wie weit kolonisiert wurde, ist nicht klar. Es wurden auf jeden Fall andere Sterne kolonisiert. Und es kam zu einer Katastrophe, die auch nicht näher bezeichnet ist. Und die Menschheit verliert den Kontakt untereinander. Also es gibt halt dann auf sehr vielen Sternensystemen menschliche Zivilisationen. Genau, und wo die Romane ansetzen, ist der Punkt, als die Menschheit quasi wieder anfängt, miteinander Kontakt aufzunehmen. Und dabei stellen die Menschen quasi fest, dass sie sich sowohl durch Evolution als auch durch Genexperimente, es gibt da ein Beispiel auch, in sehr unterschiedliche Richtungen entwickelt haben, und zwar biologisch, aber auch politisch und sozial, und halt quasi die ganze Lebensweise hat sich geändert. Eben. Und die Menschheit findet an dem Punkt wieder zusammen, obwohl der ganze Heinrich-Zyklus wahrscheinlich auch über mehrere hunderte Jahre geht und die Menschheit immer wieder zusammenfindet. Also es gibt nochmal eine große Katastrophe. Also am Anfang wird die Liga der Welten gegründet danach gibt es wieder eine Katastrophe, ein großer Feind kommt und findet die Menschheit wieder zusammen und das ist dann die Ökumene. Das ist der letzte, quasi das letzte in der Geschichte, wie das passiert. Was relevant ist für die Erzählung, ist, dass sie quasi, es gibt keine Überlichtgeschwindigkeit. Also das heißt, die Reisen, wer sich in ein Raumschiff setzt, braucht dafür irgendwie 40 Jahre oder so und weiß, dass er die Person, die da zurückbleiben, nicht wiedersehen wird. Also das ist auch so ein wiederholendes Motiv von ihr, dass es quasi so ein Aufbruch ist immer, die Leute, die reisen. Und das ist auch quasi ein Hinweis darauf, wie diese Ökumene organisiert ist, und zwar halt quasi wirklich nur sehr lose. Und wozu die da ist, wird immer ein bisschen unterschiedlich definiert, aber es geht vor allem um Austausch von Wissen und Erfahrungen. Also quasi es geht darum, dass diese unterschiedlichen Entwicklungen vor allem von dieser Heimatwelt in Haien verstanden werden wollen und genutzt werden wollen als Erkenntnis. Es gibt ein Gerät, das wird in dem Buch, auf das ich gleich noch zurückkommen werde, Freie Geister, wird es erfunden. Das heißt der Ansible, und das ist die einzige groß beschriebene Möglichkeit, simultan miteinander über verschiedene Welten zu kommunizieren. Also es gibt dann halt Leute, die reisen auf andere Welten, tragen aber immer dieses Ansible bei sich und können damit dann irgendwie nach Hause funken, quasi. Es gibt noch eine Besonderheit, es gibt Telepathie. Also das hat sie, ich weiß nicht genau, warum sie es reingemacht hat, aber das war ihr irgendwie wichtig. Und das erste Buch, nee, das ist nicht das erste Buch, was sie in der Reihe geschrieben hat, aber das erste Buch, was richtig erfolgreich war, nach diesem Rockennons Welt, ist Die linke Hand der Dunkelheit. Die linke Hand der Dunkelheit ist wahrscheinlich auch im Kontext von feministischen Utopien ein sehr spannendes Buch, weil, jetzt muss ich die Begriffe auch nochmal gucken, genau, also es geht darum, es kommt jemand von dieser Ökumene auf einen Planeten namens Geten, und die Bewohnerinnen auf diesem Planeten sind ambisexuell, das heißt ganz konkret, dass sie einmal im Monat quasi entweder biologisch männlich oder weiblich werden können und sonst quasi weder in den sozialen Rollen noch in irgendeiner anderen Form männlich oder weiblich sind. Es geht halt wirklich nur um diesen Moment, wo sich das auch wechselnd entscheidet. Und also es gibt Leute, die dann in Paaren leben. Aber ich möchte gar nicht so tief einsteigen. Also es ist wirklich eine Empfehlung, weil das ist ein sehr komplexes Buch und wirklich auch, was Geschlecht betrifft, ein spannendes Buch. Ich finde, sie hätte da mehr reinkriegen können oft in das Thema. Sie macht, es geht aber quasi im Grunde darum, wie Genli Ai, also dieser Gesandte der Ökumene, versucht, diesen Planeten davon zu überzeugen, bei der Ökumene mitzumachen. Er trifft dabei auf jemanden namens Estraven, mit dem er quasi in dieses Verhältnis der eigenen, Genli Ai ist männlich quasi, und also es geht halt quasi um diese permanente Spannung und wie die aber quasi gemeinsam, kurz gefasst, diesen Planeten retten tatsächlich auch. Und das ist das erste Buch, was so eine Variation darstellt. Das nächste Buch von 1974 ist The Dispossessed und oder auf Deutsch jetzt die neueste Übersetzung Freie Geister. Früher hieß es Planet der Habenichtse oder auch mal Die Enteigneten. Genau, und da gibt es das Zitat 3 dazu von Dietmar Dart. Der hat das sehr gut beschrieben, worum es da geht.
Um jetzt mit der zivilisationskritischen Parabel des Prozesses, tut ein Physiker aus einer anarchistischen Gesellschaft, die als intellektuell befristet erlebt, weil Collective Agency dort höher steht als der Wille des einzelnen Wesens, in einer anarchokapitalistischen, in Klammern libertären Gesellschaft mehr Freiheit und Selbstverwirklichung, während dabei aber die Dialektik von Eigensinn und Solidarität begreifen.
Also das ist jetzt so eine inhaltliche Zusammenfassung. Danke. Es geht um ein Doppelplanetensystem oder einen Mond oder einen Planet namens Oras und Anaris. Und es gab eine Revolution auf dem Hauptplaneten und der Kompromiss nach der Revolution war, dass quasi alle Menschen, die einer Bewegung namens Odoismus angehören, die ungefähr Anarchismus entspricht. Also Odo ist ungefähr ein bisschen wie Emma Goldman oder sowas. Und die sind auf diesen Nachbarplanet geschickt worden, der zwar Mineralien hat, aber sehr karg ist. Und die haben über hunderte von Jahren dort eine anarcho-syndikalistische Gesellschaft aufgebaut. Und es gibt eben diesen Physiker Shevek, der eben Robert Oppenheimer als Vorbild hat. Und der stößt sich quasi an der Starrheit, die sich in dieser Gesellschaft durch die Umstände schon entwickelt hat. Und geht deswegen, flieht auf diesen kapitalistisch geprägten Planeten, der interessanterweise auch eine autoritär sozialistische Gesellschaft hat. Und es geht halt tatsächlich besser als Dietmar Dart, könnte ich es eigentlich auch nicht sagen. Es geht halt um dieses dialektische Verhältnis zwischen einer anarchistischen Gesellschaft, die aber droht zu erstarren, versus die Freiheit in einer kapitalistischen Gesellschaft. Wie Dietmar Dart sagt, anarcho-kapitalistisch oder, ja. Noch ein Buch, ganz schnell. ist The Word for World is Forest. Das ist wahrscheinlich auch ihr bekannteres Buch. Das ist auch hier. Irgendwo, hier ist es. Seht ihr es? Genau, das ist ihre Reflexion auf den Vietnamkrieg, wo sie sehr aktiv bei den Protesten war. Und da geht es darum, dass Terra, also die Menschheit tatsächlich, die kommt vor, also wir auf der, von der Erde, die Menschheit, die ein sehr destruktives Verhalten hat. Also das ist quasi so die destruktivste Zivilisation, die ihren Planeten irgendwie zweimal überhitzen lassen hat oder sowas. Dass die eine Kolonie aufmacht auf einem Planeten, wo quasi Menschen als so eine Art Waldwesen leben. Also es ist auch ein komisches Motiv, könnte man lange irgendwie drüber diskutieren. Und aber dann besiegt werden von diesen scheinbar primitiven Waldwesen. Und die auch Menschen sind, auch von dem Planeten Hain ursprünglich kommen. Und es gibt einen von diesen Waldmenschen namens Selver und es gibt einen Mensch namens Rasch Ljubov, die quasi sich anfreunden und quasi über diese Zivilisation hinweg kommunizieren. Für mich war interessant, warum sie das überhaupt macht oder was so die Idee dabei ist. Und sie sagt es tatsächlich auch ziemlich häufig. In dem Kontext, dass wir über feministische Utopien sprechen, ist es quasi das, was sie macht, sie schreibt nie eine Utopie. Interessanterweise benutzt sie ja sogar bei Freie Geister, schreibt sie drunter eine ambivalente Utopie. Das kam ja auch schon bei Veronika Kracher rüber, weil es eben um dieses, also darum geht, dass es halt eine Gesellschaft ist, diese anarcho-syndikalistische, die auf vielerlei Beziehungen besser ist, definitiv, als die, in der wir leben heute. Aber die gleichzeitig halt eben droht, in so einer Art von Dogmatismus zu erstarren. Und das ist quasi ihr Motiv, was Utopie betrifft. Es gibt einen Aufsatz von ihr über Utopie, wo sie sagt, Utopie ist wunderbar, aber es kann halt totaler Quatsch sein, sobald es erstarrt. Und ihr geht es halt darum, eher um, das ist der nächste Punkt, es geht ihr quasi darum, literarische Welten zu schaffen. Also das ist was wir gestern hatten, das, was sie macht, ist vor allem zu erzählen und das, was sie liebt, ist zu erzählen. Das ist tatsächlich das, was man, wenn man sie so hört, merkt. Und sie sagt auch immer, und das fand ich sehr spannend, dass sie quasi auf einer gewissen Ebene immer die Kontrolle verliert über das, was sie schreibt. Also dass sie sagt, ich kann nichts Gutes schreiben, wenn das, was ich mache, nicht ein Eigenleben hat, wenn der Protagonist, die Protagonistin nicht irgendwann sich von mir loslöst, sonst ist die nur so ein Sprachrohr für meine eigenen Gedanken, sondern ich muss irgendwie selber auch beobachten, was passiert. Also da gibt es einen sehr guten Aufsatz von ihr darüber. Und deswegen ist für mich zum Beispiel bei Büchern wie Die linke Hand der Dunkelheit vor allem spannend gewesen, dass man die liest und durch eine wirklich gute Erzählung in eine Geschichte einsteigt, die aber eben ganz andere Voraussetzungen hat als das, was wir alltäglich erleben. Und quasi es gibt dann irgendwann, wenn man aufhört zu lesen, diese Differenz zwischen dem, was man vorher die ganze Zeit hatte, während man gelesen hat, als Voraussetzung versus ich gehe jetzt raus und muss arbeiten oder ich gehe jetzt raus und es gibt irgendwie Patriarchat oder was weiß ich. Ich glaube, das ist die Methode, die sie benutzt. Ich weiß gar nicht, ob man das unbedingt eher als Methode, ob Methode da der falsche Begriff ist. Ich mach mal, da ist sie übrigens nochmal. Gleichzeitig sagt sie aber auch, also es gibt ein Zitat von ihr, bevor wir die Art und Weise ändern können, mit der wir uns organisieren, müssen wir es uns zunächst vorstellen. Also da wäre sie wahrscheinlich mit dem Bilderverbot oder der kritischen Theorie angeeckt, aber sie sagt halt, man kann sich zumindest gedanklich Möglichkeiten ausmalen und das auch eben über den Weg der Literatur intensiv machen und oder vielleicht, um mal den Begriff zu benutzen, immersiv. Und also sie würde nie sagen, das ist eben so, sollen wir es machen, sondern es geht hier darum, andere Wege, andere Möglichkeiten zu eröffnen. Und deswegen ist dieses Heinisch-Universum, was sie geschaffen hat, wirklich ein super Werkzeug dafür. Sie sagt auch, der Vorteil von so einem Science-Fiction-Universum, obwohl ich da selber ein bisschen skeptisch auch bin, ist, dass man quasi nicht auf bekannte Traditionen zurückgreifen muss. Man kann was schaffen, was A global funktioniert in einem gewissen Maße und B tatsächlich, also es gibt halt so eine Art Fremdheitseffekt bei Science-Fiction. Also sobald man halt was macht, obwohl es ja auch trotzdem auch Fiction immer ist, selbst wenn ich einen Roman über eine Geschichte im Iran schreibe, ist es halt quasi deutlich assoziierter, deutlich eingebundener. Was bei ihr auch interessant ist, sie hat tatsächlich später angefangen, sehr auf die Diversität ihrer Protagonistinnen zu achten. Sie hat übrigens sich sehr dafür kritisiert, dass sie in Die linke Hand der Dunkelheit männliche Pronomen benutzt hat, sagt aber, dass sie gewissermaßen einfach nicht um die Sprache rumgekommen ist. Also sie hatte immer wieder eins auf den Deckel gegeben, narrativ, dass unsere Sprache eben geschlechtlich ist und deswegen diese nicht geschlechtliche Welt nicht beschreiben kann. Interessant an dem Thema ist, dass sie in dem Erdsee-Roman quasi darauf geachtet hat, dass die Protagonisten nicht weiß sind, weil sie das in der Fantasy genervt hat und sie gesagt hat, warum denke ich mir eine Welt aus und dann sind das irgendwie alles so Arier. Ein wichtiges Thema, obwohl sie wahnsinnig atheistisch ist, ist Taoismus für sie. Also gerne, falls sich damit jemand auskennt, könnt ihr mir das nochmal erklären. Also es ist halt eine Philosophie für sie eher und es geht halt immer um diesen Ausgleich zwischen zwei unterschiedlichen Kräften, Welten. Also das ist bei ihr auch mit diesem Uras-Anaris-Thema bei Freie Geister. Das ist quasi, also man könnte es mit viel Fantasie als Dialektik bezeichnen. Ein wichtiges Thema ist Anarchismus. Für sie, ich habe das nie genau ihren Bezug zu Anarchismus verstanden, aber sie hat eine große Kritik an autoritären sozialistischen Staatsformen. Vielleicht ist es eine Sache der Zeit, ich habe es nicht verstanden, also vor allem auch, weil sie immer aus diesem bürgerlichen Kontext eher kommt und ich habe das gedanklich nicht so richtig zusammenbekommen. Großes Thema sind Geschlechterrollen tatsächlich. Sie schreibt sehr viel auch Essays über Feminismus. Ja, und eben das große Thema, was auch den Heinrich-Zyklus prägt, ist Ethnologie. Also quasi, das sagt sie immer, es geht immer um die Grenze zwischen dem Fremden, es geht ja immer um Grenzen quasi, es geht halt immer um die Frage, auf welcher Seite der Grenze befindet man sich und wie trifft man aufeinander, sowohl als in diesem Sinne von dieser unterschiedlichen Zivilisation, aber auch zwischenmenschlich. Interessanterweise sagt sie, dass es ihr bei ihrer Literatur darum geht, dass im Gegensatz zu vieler anderer Science-Fiction-Literatur die Menschen die Fremden sind. Also es geht immer um andere Zivilisationen und die Menschheit ist quasi so wie ein... Die Menschheit von der Erde ist ein bisschen wie das schlechte Beispiel die ganze Zeit. Was würde ich allen Leuten sagen, die jetzt sagen, ich würde gerne mal Ursula K. Le Guin lesen? Ich finde es selber spannend, sie hat so eine Art von Idealismus, der vielleicht auch mit dem Anarchismus zusammenhängt, ist jetzt ein bisschen aus dem Fenster heraus gehangen und ich würde mal eigentlich interessieren, wie Leute, die das gelesen haben und lesen, wie die das bei ihr reflektieren. Interessant ist wirklich diese, wenn man das liest, und das ist auch so eine Sache, wo ich immer ein bisschen Angst habe, gerade, das klingt so ein bisschen doof bei Linken, aber dass halt alle Leute immer denken, so wie sie das schreibt, das ist irgendwie ihr Essay. Und das ist eine Sache, die sie immer wieder betont. Also ich bin nicht der Charakter, es gibt irgendwie eine komplexere Ebene jenseits dessen, wie ich, was ich da schreibe. Das ist nie identisch, das kann nicht identisch sein mit dem, was ich schreibe. Und das ist, glaube ich, so was ich allen Leuten mitgeben würde, auch in dem Kontext, dass die Sachen teilweise jetzt schon 60 Jahre alt sind, also das ist vielleicht auch, damals gab es irgendwie keinen, also irgendwie war auch selbst die linke Theoriebildung anders, das ist was. Und ansonsten würde ich sagen, sie ist eine wahnsinnig gute Autorin, mit der ich manchmal auch Widersprüche habe, aber wo ich sagen würde, sie ist mir da so ein bisschen nahe geworden. Und Noch als Tipp, das ist natürlich so ein bisschen doof, jetzt noch die anderen Leute zu sagen, aber zwei Autorinnen, die wo ich auch sagen würde, beschäftigt euch auch mit ihr. A ist Joanna Russ, das ist tatsächlich eine Autorin, mit der sie, also die kannten sich persönlich und die haben sich auch gebieft tatsächlich, also die waren, es gab inhaltliche Auseinandersetzungen. Und eine andere Autorin, die ich auch sehr empfehlen würde, ist Octavia E. Butler. Das ist tatsächlich eine Science-Fiction-Autorin, die es auch sehr in sich hat, die, für die auch, also man kann sagen, also deren Themen auch intersektional waren, also es ginge sehr viel um Race und ja, das war es meinerseits. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ja. Habt ihr Fragen, irgendwas, was ist noch?
Vielen Dank für den Input. Du hast ja so schön nochmal beschrieben, dass für dich das so eine besondere Leseerfahrung war, sie zu lesen. Mhm. Und gerade mit Hinblick auf das, was zum Beispiel gestern so viel Raum in dem Vortrag von Roman Schwab und auch von Veronika Kracher eingenommen hat, nämlich zum Beispiel so spezielle jetzt in dem konkreten Fall Diskurse um menschliche oder sagen wir mal, je nachdem welche Gattung das dann auch immer ist, in der Produktion dieser Gattung. Mhm. Und dass da zum Beispiel bei Veronika Kracher so wirkte wie so eine Theoriebildung eigentlich, die eben nur, also in Anführungsstrichen nur verpackt ist in eben so eine andere Welt, in eine kreative Sprache oder so. Und du hattest ja gerade eigentlich so ein bisschen so was anderes aufgemacht und ob du dazu vielleicht auch im Konkreten mit so, also zum Beispiel auf diesen konkreten Reproduktionsdiskurs oder so sagen würdest, also ob du damit einverstanden bist, wie das jetzt zum Beispiel Veronika interpretiert oder ob, also ob du, wie du nochmal diese Erzählebene stärker machen würdest.
Ja, also danke für die Frage, gute Frage. Natürlich lässt sich auch ein Science-Fiction-Buch quasi nicht ohne eine konkrete Idee oder eine konkrete Worldbuilding, sagt man dazu, also dass sie dann halt wirklich sagt, irgendwie so und so funktioniert es dort und dort. Und was die was das Reproduktionsthema betrifft, ist es so, jetzt muss ich mal drüber nachdenken, bei Die linke Hand der Dunkelheit werden, glaube ich, die Kinder gemeinsam aufgezogen in Gruppen und in Freie Geister, also bloß mal jetzt nochmal so als Zwischeninfo, in Freie Geister gibt es so eine Art auch so Kindererziehungszentren, aber die Leute, die Kinder tatsächlich zeugen, also in allen Büchern werden die gezeugt, tatsächlich, berühmten Satz aus dem, und der König war schwanger, also das war, ist das, was sie sagte, also das ist halt tatsächlich natürlich der Unterschied, dass es nicht an ein spezifisches Geschlecht gebunden ist, sondern, und hier gibt's, das ist zweigeschlechtlich, aber, oder beziehungsweise, ja, also, sorry, wisst ihr, wie ich meine, also es ist halt biologisch zweigeschlechtlich, sorry, nein, Hilfe! Also in ihrer Vorstellung, es gibt's hier Männer und Frauen, eben die ihre Kinder in so Erziehungszentren geben können. Und was aber deine Frage nochmal betrifft, ist natürlich, dass sie das nie als eben nie als Utopie im Sinne jetzt wie Thomas More oder der es ja auch nicht so gemeint hat, also muss man ja auch nochmal Thomas More da in Schutz oder vor Fehlinterpretationen schützen. Also, aber quasi wirklich so, das ist keine ausgepinselte Welt, wo sie sagt, und so ist es gut. Macht auch Joanna Russ nicht, also das ist sehr spannend, weil sie das wirklich, also sie hat eine sehr coole Utopie hier drin, ich hätte es gerne auch noch als Vortrag darin gehabt, also diese Welt, die sie beschreibt ohne Männer, das ist wirklich eine sehr spannende Welt, aber es ist halt Literatur, genau was du gesagt hast, es ist halt Belletristik und es geht halt vor allem darum, eine Geschichte zu erzählen und Charaktere in dieser Welt agieren zu lassen und dann irgendwie zu gucken, was passiert. Und es gibt halt meist eine Ebene, die ein bisschen schwieriger zu beschreiben ist als eine reine Utopie und zu sagen, das ist das, was die Autorin sagen will, sondern es ist meist, braucht ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl beim Verstehen, als dass man sagen kann, hier Utopia von Ursula K. Le Guin. Ja.
Also wenn es in diesem einen Roman keine biologischen Geschlechter gibt, wie sind das so gendermäßig dann in dem Roman? Also ist es dann so, dass die Charaktere so gendermäßig eher männlich oder eher weiblich sind oder wie das noch? Also haben sie da irgendwie auch eine Art von, ja, irgendeine Art von Fantasie, wie sich die Charaktere, also sind die anders oder erkennt man unsere Welt darin wieder auf eine Art?
Also eben bei Die linke Hand der Dunkelheit, ich glaube, die Erzählung, die sie machen will, ist, dass es quasi anders sein kann, also wie schon beschrieben, und aber dass es gewisse Machtstrukturen trotzdem gibt. Also es gibt so eine Monarchie. Also das ist so, und das ist auch, führt quasi wieder zurück zu dem, also mir fiel es sehr schwer, diese Figuren, diese Menschen von der Welt wirklich zu fassen, als das, was sie sind. Ich weiß nicht, ob das an mir lag, aber das könnte auch wirklich daran liegen, dass sie in der Fassung, die ich hier habe, dass es halt männliche Pronomen sind. Ne? Also das geht wahnsinnig auf die Art und Weise, wie du es liest. Und eben diesen Schock, den sie bekommt, ist manchmal mit der König ist schwanger. Und es gibt, also das ist jetzt rein mal erstmal auf der sprachlichen Ebene, also es gibt moderne Übersetzungen, die mit he, she arbeiten, es gibt Übersetzungen, die tatsächlich weibliche Pronomen benutzen, und ansonsten fiel mir das sehr schwer zu sagen, das ist jetzt quasi wirklich ein Verhalten, was wirklich geschlechterlos ist. Also ich würde mich da auch gerne mal austauschen, also vielleicht habe ich das da dumm gelesen. Es gibt einen interessanten Aspekt, und zwar, dass dieser Zhen Li Ai, der es zu Besuch kommt, dass der als pervers betrachtet wird von allen BewohnerInnen dieses Planeten. Also quasi es gibt da eben diese Kammer, diese Woche, in der du geschlechtlich bist, und der wird als immer geschlechtlich wahrgenommen, und es wird halt gesagt, das ist total eklig. Also das ist so eine ganz, ganz spannende, also er stößt da immer wieder mit an. Genau. Und aber sonst, ja, ich würde mich da, muss ich sagen, dass ich fand es sehr schwer, da wirklich drauf was rauszulesen. Ja. Aber vielleicht war das doof. Also hätte ich da, ja, wer da was weiß, gerne her damit. Ja. Noch was oder sonst? Bin ich auch hier und könnt gerne die Bücher anfassen. Okay. Sonst danke, oder? Vielen Dank. Ja.